Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit um sogenannte Beutekunst hat den Besuch von Bundeskanzlerin Merkel beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg überschattet. Es ging um die Eröffnung einer Ausstellung mit Kunstgegenständen, die sowjetische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland mitgenommen hatten. Zunächst wurde der gemeinsame Auftritt von Merkel und Russlands Präsident Putin wegen des Streits um ein Grußwort abgesagt. Erst durch ein direktes Gespräch wurde ein diplomatischer Eklat abgewendet. Merkel forderte die Rückgabe der umstrittenen Kunstschätze.
Als die Kanzlerin heute Mittag in Petersburg ankam, war die Bombe längst geplatzt. Und die gemeinsame Eröffnung einer Museumsschau zur Bronzezeit wieder abgesagt. Mehr als ein dünnes Lächeln gab es denn auch nicht zur Begrüßung. Es geht um eine Ausstellung, die eine kleine Sensation ist. Denn hier wird auch Beutekunst gezeigt, Schätze also, die von Sowjetsoldaten aus Deutschland verschleppt wurden. Das Gold von Eberswalde ist dabei, 3000 Jahre alte Kunst, auf deren Rückgabe Deutschland bis heute besteht. Offenbar, weil die Kanzlerin dies ansprechen wollte, hatten die Russen alle Reden zur Eröffnung gestrichen. Merkel sagte daraufhin ihre Teilnahme ab. Das roch nach Eklat. Erst im persönlichen Gespräch einigte man sich doch noch auf den gemeinsamen Ausstellungsbesuch. Eigentlich hatte heute die Wirtschaft im Mittelpunkt stehen sollen. Deren positive Bilanz ging jedoch beinahe unter.
80 Milliarden Handelsaustausch haben wir. Die 100 wollen wir erreichen und dafür gibt es eine gute Grundlage.
Präsident Putin warb um weitere Investitionen. Russland hat Interesse an zuverlässigen, ehrgeizigen und starken Partnern, sagte er. Wirtschaftlich läuft es wie geschmiert, in fast allen anderen Bereichen aber hakt es. Seien es die Menschenrechte, die Syrien-Frage oder die Beutekunst. Das heutige Hin und Her um die Ausstellung hat auch gut gezeigt, wie es atmosphärisch steht zwischen Deutschland und Russland. Nach vertrauensvoller Partnerschaft sieht das nicht aus.
Bundesaußenminister Westerwelle hat sich in der Ukraine für eine baldige Lösung im Fall Timoschenko eingesetzt. Die ehemalige Regierungschefin sitzt wegen Amtsmissbrauchs im Gefängnis und ist gesundheitlich angeschlagen. Westerwelle erneuerte gegenüber Präsident Janukowitsch das Angebot, Timoschenko in Deutschland behandeln zu lassen. Der Fall habe eine besondere Symbolkraft, so Westerwelle. Die Annäherung der Ukraine an die EU könne nur auf der Grundlage gemeinsamer Werte voranschreiten.
Gleich nach dem Außenminister, noch vor dem Präsidenten, traf sich Guido Westerwelle mit Jewgenia Timoschenko, der Tochter der inhaftierten ehemaligen Premierministerin. Ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig Berlin Bewegung in dieser verfahrenen Angelegenheit ist. Rückblick: Im Oktober 2011 wurde Timoschenko zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihre Unterschrift unter einen Gasvertrag mit Russland soll die Ukraine um viele Milliarden Euro geschädigt haben. Die Opposition, das westliche Ausland und Russland kritisierten den Schuldspruch als politisch motiviert. Unbeeindruckt davon präsentierten Staatsanwälte Timoschenko in der Haft 2 weitere Anklageschriften wegen Veruntreuung und Verwicklung in einen Mord. Der Druck auf Präsident Janukowitsch nimmt jetzt zu. Er will das Assoziierungsabkommen mit den Europäern um jeden Preis im Herbst unterschreiben. Doch die fordern als Bedingung nicht nur Reformen bei Justiz und Wahlrecht.
Ich habe auch dem Herrn Präsidenten noch einmal deutlich gemacht, dass wir auf eine Lösung des Falles Timoschenko drängen. Das deutsche Angebot auch einer medizinischen Behandlung von Frau Timoschenko in Berlin, es steht.
Doch vor einer Freilassung, so Gerüchte, fordert die Janukowitsch-Regierung von Timoschenko ein offizielles Gnadengesuch und Verzicht auf politische Betätigung. Für die Oppositionsparteien, auch die des Boxers und Parlamentsneulings Vitali Klitschko, ist das bisher nicht akzeptabel. Sie wollen die bedingungslose Freilassung der Oppositionsikone Timoschenko.
Zwischen der deutschen und der türkischen Regierung wachsen die Spannungen. Bundeskanzlerin Merkel hatte das harte Vorgehen der türkischen Polizei gegen Demonstranten kritisiert und dafür eine scharfe Antwort aus Ankara erhalten. Das Auswärtige Amt bestellte daraufhin heute den türkischen Botschafter ein und die Türkei wiederum den deutschen Vertreter. Der Konflikt belastet auch die stockenden Beitrittsverhandlungen der EU mit Ankara.
Eine halbe Stunde wurde der türkische Botschafter ermahnt. Anlass waren Äußerungen des türkischen Europaministers. Der hatte die Kanzlerin davor gewarnt, den EU-Beitritt der Türkei aus wahltaktischen Gründen zu blockieren. Wenn Frau Merkel ein Thema sucht, das sie innenpolitisch ausnutzen möchte, sollte es nicht die Türkei sein. Wer sich mit der Türkei anlegt, den erwartet politisch kein gutes Ende.
Das sind Äußerungen, die hier auf großes Unverständnis gestoßen sind. Das geht so nicht. Deswegen wurde der türkische Botschafter einbestellt.
Die türkische Regierung ist nervös. Seit gestern ist offen, ob die EU-Beitrittsverhandlungen kommende Woche wie geplant mit einem neuen Kapitel weitergeführt werden. Ankara wirft der Bundesregierung Blockade vor. Die Kanzlerin lässt ausrichten, sie stelle den Beitrittsprozess nicht in Frage. Doch Unionsfraktionschef Kauder droht per Zeitungsinterview mit einem Aussetzen der Verhandlungen. Die Opposition wittert Absicht.
Frau Merkel war schon immer gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Da kommt das jetzt ganz gut zu Pass. Und am Ende werden wir ein Problem haben mit der Türkei, weil die sich nicht weiter in die richtige Richtung entwickeln.
Heute wurden in Ankara mutmaßliche Organisatoren der Protestbewegung festgenommen. Gerade sie würden aber durch die Beitrittsperspektive gestärkt, meinen auch die Grünen.
Wenn Europa jetzt die Türe zumacht, fällt sie diesen Demokraten, dieser Bewegung in den Rücken und stärkt Feindbilder von Erdogan. Und das will ja auch in Europa niemand.
Am Montag muss die Bundesregierung verbindlich äußern, ob sie eine Weiterführung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei befürwortet. Das gegenseitige Einbestellen der Botschafter macht deutlich, wie spannungsgeladen das Thema für beide Länder ist.
Ein Jahr vor der Fußball-WM gerät die brasilianische Regierung zunehmend unter Druck. Etwa 1 Million Menschen gingen gestern Abend landesweit auf die Straße. Ein neuer Höhepunkt der Proteste gegen Korruption, Misswirtschaft und Milliardenausgaben für Großveranstaltungen. Wieder kam es zu Straßenschlachten mit der Polizei. Hunderte Menschen wurden verletzt. Präsidentin Rousseff sagte eine Auslandsreise ab und berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein.
Brasilien am Tag nach den größten Demonstrationen. Jetzt will man Taten sehen. Hoffentlich erkennt die Präsidentin, worum die Menschen bitten. Jetzt braucht es Konsequenzen, weil hier so viel falsch läuft. Brasilien ist falsch. Die Präsidentin muss jetzt darauf hören, was das Volk will. Gestern Nacht endeten die friedlich begonnenen Demonstrationen gegen die soziale Ungleichheit in Chaos. Landesweit waren mehr als 1 Million Menschen auf der Straße. Es war die gewalttätigste Nacht seit Beginn der Proteste. Ausschreitungen und schwere Vorwürfe über das Vorgehen der Polizei. Die feuerte Tränengas und Gummigeschosse. Randalierer zerstörten Geschäfte, es kam zu Plünderungen. Die Schäden durch Vandalismus dürften in die Hunderttausende gehen. Mittlerweile wird darüber spekuliert, ob der Confed Cup die Generalprobe zur Fußball-WM in Frage stehen könnte. Die FIFA wies das zurück. Zu keinem Moment hat die FIFA oder das Organisationskomitee oder die Regierung in Erwägung gezogen, den Confed Cup zu beenden. Die brasilianische Regierung ist momentan zu einer Krisensitzung zusammengekommen und berät über das weitere politische Vorgehen.
Die Proteste richten sich nicht gegen die eigentlich populäre brasilianische Präsidentin. Das ist auch das Ergebnis einer Umfrage eines Meinungsinstituts in Sao Paulo während einer Demonstration. Es geht um die Veränderung des Systems gegen Korruption, gegen soziale Missstände. Das ist auch immer das Motto von Dilma Rousseff, der Präsidentin, gewesen. Tolerantia zero, null Toleranz. Jetzt wird sie beim Wort genommen.
In Griechenland kann sich Ministerpräsident Samaras mit seinem Sparkurs nur noch auf eine knappe Parlamentsmehrheit stützen. Die Demokratische Linke hat sich aus der Drei-Parteien-Koalition zurückgezogen. Damit reagiert sie auf das plötzliche Aus für den staatlichen Rundfunk. Samaras hatte die Schließung ohne Absprache mit seinen Koalitionspartnern beschlossen. Neuwahlen wird es vorerst nicht geben. Die Regierungskoalition aus Konservativen und Sozialisten hat im Parlament noch 153 von 300 Sitzen. Die EU ist mit ihren Plänen, den Bankensektor krisenfester zu machen, ein Stück vorangekommen. Bei ihrem Treffen in Luxemburg haben die Finanzminister beschlossen, dass angeschlagene Geldinstitute künftig direkt Hilfen aus dem Rettungsfonds ESM erhalten können. Bisher ist das nur Staaten möglich. Der Fonds soll allerdings nur der letzte Rettungsanker sein. Jetzt wird in Luxemburg darüber verhandelt, in welcher Form zuvor Aktionäre und Gläubiger haften müssen.
Zypern hat ein Schuldenproblem, verursacht vor allem durch seine Banken. Eine hitzig diskutierte Frage dabei, wer muss sich mit seinem Geld an der Sanierung oder Abwicklung von Banken beteiligen? Europas Finanzminister wollen klare Regeln. Marode Banken sollen in Zukunft nicht mehr ganze Länder in Gefahr bringen. Und Eigentümer, Aktionäre sowie Gläubiger der Banken werden im Krisenfall finanziell mehr in die Pflicht genommen. Das Verhandlungsziel?
Wir wollen erreichen, dass das Geld der europäischen Steuerzahler gesichert ist und dass ein gesunder und belastbarer Bankensektor in Europa entsteht. Dieses Ziel ist unstrittig, der Weg dorthin nicht. 300 Seiten hat der Gesetzestext zur Bankenabwicklung, gespickt mit kniffligen technischen Details, die sich hinter Begriffen wie der Haftungskaskade verstecken. Harte Kost, selbst für Fachleute. Aber auch um grundlegende Punkte wird noch gerungen. Da ist die Frage nach der Flexibilität, wo einige Mitgliedstaaten mehr nationale Flexibilität haben wollen und andere ein stärker zentralisiertes System. Hier gibt es wohl die größten Meinungsverschiedenheiten. Diese Meinungsverschiedenheiten wollen die Finanzminister möglichst in dieser Sitzung in Luxemburg noch ausräumen. Die Bausteine der Bankenunion werden konkreter, auch wenn vor den Finanzministern nicht nur heute noch mühsame Verhandlungen liegen. Schließlich geht es um grundlegende Aufräumarbeiten. Sie sollen verhindern, dass noch einmal taumelnde Banken ganze Länder an den Rand des Abgrunds bringen.
Im Streit über die Versorgung mit Trinkwasser gibt die EU-Kommission nach. Der zuständige Kommissar Barnier sagte heute zu, die Wasserversorgung aus einer geplanten Richtlinie zur Vergabe von Konzessionen zu nehmen. Die Pläne aus Brüssel hatten Befürchtungen vor einer Privatisierung der Wasserversorgung geschürt. EU-weit hatten deshalb 1,5 Millionen Menschen einen Aufruf an die Kommission unterschrieben. Die EU will außerdem intensiver vor dem Zigarettenrauchen warnen. Die Gesundheitsminister beschlossen, abschreckende Bilder auf die Packungen drucken zu lassen. Außerdem sollen Mentholzigaretten verboten werden. Das EU-Parlament muss noch darüber entscheiden. Mehr Details und Hintergründe zu den Brüsseler Entscheidungen gibt es bei uns im Internet auf tagesschau.de. Das Abitur soll künftig bundesweit vergleichbarer werden. Zum Abschluss ihrer Konferenz in Wittenberg haben die Kultusminister heute offiziell ihren Beschluss dazu vorgestellt. Bei der Abiturprüfung in 4 Jahren sollen die Länder danach Aufgaben aus einem gemeinsamen Pool auswählen können, zunächst für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. Durch die Vereinheitlichung soll für Schüler und Lehrer auch der Umzug in ein anderes Bundesland erleichtert werden. Der Deutsche Fußballbund hat Konsequenzen gezogen aus dem frühen Ausscheiden der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Israel. Horst Rubesch wird wieder Trainer der Juniorenauswahl. Er übernimmt die Mannschaft von Rainer Adrion. Unter Rubesch hatte die Auswahl 2009 den EM-Titel gewonnen. Zuletzt trainierte er die U18-Mannschaft des DFB.
Im Norden Indiens ist die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen und Erdrutsche auf mindestens 500 gestiegen. Nach Angaben der Behörden gelten noch immer knapp 14.000 Menschen als vermisst. Am schwersten betroffen ist der Bundesstaat Uttarakhand. Viele Pilger wurden auf dem Weg zu den Hindu-Tempeln von heftigen Monsunregenfällen überrascht. Auch im Westen Kanadas halten heftige Überschwemmungen Bürger und Behörden in Atem. Betroffen sind mehr als 100.000 Menschen im Großraum Calgary. Mehrere Ortschaften können nach Erdrutschen und Brückeneinstürzen nicht mehr erreicht werden. Auch der Trans-Canada Highway ist überflutet und unpassierbar. Feuerwehr und Polizei sind dabei, Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit zu bringen. In 12 Gemeinden der Region wurde der Notstand ausgerufen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Juni.
Tiefer Luftdruck beschert uns in den nächsten Tagen wechselhaftes Wetter bei Temperaturen, die für die Jahreszeit etwas zu niedrig sind. Und in der neuen Woche wird es noch ein wenig kühler. Heute Nacht fällt im Süden gebietsweise Regen. Auch in Schleswig-Holstein sowie an der Nordsee kann es etwas regnen, sonst meist trocken, zum Teil auch klar. Am Tag gibt's im äußersten Süden noch Regen, vereinzelt auch Gewitter. Weiter nördlich eine Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Gegen Nachmittag verdichten sich im Westen und Nordwesten die Wolken und bringen stellenweise Regen. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, im Norden und Westen mitunter frisch. An der Nordsee sind gegen Abend stürmische Böen möglich. Heute Nacht Temperaturen von 10 bis 15, in Südostbayern bis 17 Grad. Morgen Werte von 17 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 26 Grad in der Lausitz. Auch am Sonntag gibt's teils Sonne, teils dichte Wolken, hier und da Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Genauso wechselhaft geht's dann in die neue Woche, dabei sinken die Temperaturen noch ein wenig.
Wir sind wieder für Sie da um 21.45 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: schwierige Beziehung Merkel und Putin am Rande eines Eklats und umstrittener Präsident, Morsi spaltet Ägypten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.